Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie haben die Sendung Quellgrund eingeschaltet. Am Mikrofon begrüßt Sie Pia Sommer von den Cruzadas de Santa Maria, heute zum Thema Johannes von Avila, der neue Kirchenlehrer. Die Heiligen sind die mitreisenden Pioniere der neuen Evangelisierung. Durch ihre Fürsprache und das Beispiel ihres für die Fantasie des Heiligen Geistes offenen Lebens zeigen sie den gleichgültigen und sogar feindlich gesinnten Menschen die Schönheit des Evangeliums und der Gemeinschaft mit Christus. So predigte Papst Benedikt XVI. Vor einigen Tagen am 7. Oktober 2012 anlässlich der Eröffnungsmesse der Bischofssynode zur Neuevangelisierung, in der der Papst auch zwei Heilige zu neuen Kirchenlehrern erhob: die deutsche Mystikerin Hildegard von Bingen und den spanischen Priester Johannes von Avila. Anders als die heilige Hildegard von Bingen ist Johannes von Avila gerade im deutschsprachigen Raum ein nahezu Unbekannter und wird nur allzu oft mit Johannes vom Kreuz oder aber mit Johannes von Gott verwechselt. Und doch treffen die vorhin zitierten Worte des Papstes gerade auf diesen Heiligen des 16. Jahrhunderts zu. Johannes von Avila war wirklich ein mitreißender Pionier für die Neuevangelisierung, offen für die Fantasie des Heiligen Geistes. Und er machte die Schönheit des Glaubens für die Menschen seiner Zeit neu erfahrbar. Wer war dieser Johannes von Avila, den Papst Benedikt charakterisiert als einen wahren Gottesmann, der in einzigartiger Tiefe die Geheimnisse der von Christus für die Menschheit erwirkten Erlösung zu durchdringen vermochte? Was hat er uns heute nach 500 Jahren noch zu sagen, wenn er uns in diesem konkreten geschichtlichen Moment zu Beginn der Synode der Neuevangelisierung und zum Beginn des Jahres des Glaubens vor Augen geführt wird? In den nächsten Minuten, verehrte Hörerinnen und Hörer, wollen wir uns diesen Fragen stellen und uns gleichsam in die Schule des Johannes von Avila begeben, der uns tatsächlich auch heute in vielen Dingen ein Vorbild sein kann. Werfen wir zunächst einen kurzen Blick auf sein Leben. Johannes von Avila wurde 1499 oder 1500 im spanischen Dorf Almodóvar del Campo in der Diözese Toledo als einziges Kind wohlhabender, zum Christentum konvertierter Juden geboren. Nach einem dreijährigen Jurastudium in Salamanca zog er sich 17-jährig für ungefähr 2 Jahre in ein Zimmerchen seines Elternhauses zurück, um dort ein strenges Buß- und Gebetsleben zu führen. Auf Anraten eines Franziskanermönchs, der von diesem tiefgläubigen jungen Mann beeindruckt war, studierte Johannes an der neu gegründeten Universität in Alcalá Philosophie und Theologie, um Priester zu werden und so den Menschen besser dienen zu können. 1526 zum Priester geweiht, verschenkt er das reiche Erbe seiner bereits verstorbenen Eltern an die Armen seines Heimatdorfes, um so ganz arm in die Nachfolge Christi zu treten. Johannes sehnte sich danach, das Evangelium Jesu Christi als Missionar nach Südamerika zu bringen und wartete deshalb in Sevilla auf seine Einschiffung. Doch der Erzbischof von Sevilla wollte einen derartig begabten und frommen Priester nur ungern ziehen lassen und bat Johannes, doch hier in seinem Heimatland die Mission anzutreten und sich für die Neuevangelisierung des südlichen Spaniens einzusetzen, das eine Bestärkung im Christentum bitter notwendig hatte. Die jahrelange Besetzung Spaniens durch die muslimischen Eroberer hatte ihre Spuren hinterlassen. Mit unermüdlichem Eifer zog Johannes nun durch seine Heimat. Er predigte, spendete die Sakramente, unterrichtete jung und alt im Katechismus, sorgte sich um die Alten, Kranken und Gefangenen und verzehrte sich so ganz im Dienst an Gott. Gerade sein vorbildliches Leben rührte die Menschen an. Denn Zeit seines Lebens blieb Johannes arm, liebenswürdig und bescheiden, obwohl er später zu den gelehrtesten Männern Spaniens seiner Zeit zählen sollte. Schon bald im Jahr 1531 wurde der junge eifrige Priester bei der Inquisition verklagt und verbrachte fast 2 Jahre im Kerker, bis er schließlich von allen Anschuldigungen freigesprochen wurde. Über diese Zeit der Haft ließ Johannes nie ein Wort der Bitterkeit oder Verzweiflung vernehmen. Ja, er lehnte es sogar ab, sich selber zu verteidigen. Einer seiner ersten Biografen, Louis Mugnot, schreibt: Im Gefängnis schenkte der Herr ihm eine tiefe Einsicht in das Geheimnis Christi. Sein Leben lang betrachtete er diese Zeit seiner Gefangenschaft als Glück. Dadurch lernte er in wenigen Tagen mehr als während aller Jahre seines Studiums. Auch in den Jahren der Gefangenschaft blieb Johannes nicht untätig. Hier entstand die als klassisch geltende spanische Übersetzung der berühmten Nachfolge Christi des Thomas von Kempen. Im Kerker reifte auch der Entwurf seines eigentlichen Hauptwerkes, der Audifilia, Höhere Tochter, eine Einführung in das geistliche Leben, das heute zu den Klassikern der geistlichen Literatur zählt. Aus der Inquisitionshaft entlassen, widmete Johannes sein weiteres Leben dem Apostolat in verschiedenen Städten Südspaniens, in denen er bald ein gefragter Ratgeber und geistlicher Begleiter wurde. Er organisierte zahlreiche Volksmissionen, wobei ihn sein Freundes- und Schülerkreis, der sich bald um ihn geschart hatte, tatkräftig unterstützte. Herzensanliegen war Johannes aber die Ausbildung der Priester. Und so gründete er Schulen und eine Universität. Johannes selbst war exzellent ausgebildet und verbrachte Zeit seines Lebens täglich einige Stunden mit dem Studium, das er als Fundament des Prediger- und Seelsorgedienstes ansah. Aber auch mit den ganz alltäglichen und praktischen Nöten der Zeit beschäftigte sich Johannes, und er ist sogar Erfinder von 4 mechanischen Maschinen. Seine oft 2- oder 3-stündigen Predigten waren besonders segensreich und riefen zahlreiche, teilweise aufsehenerregende Bekehrungen hervor, von denen vielleicht die Bekehrung des späteren heiligen Johannes von Gott, des Gründers der barmherzigen Brüder, einem ehemaligen Abenteurer, oder aber die Bekehrung des heiligen Franz von Borja, des dritten Generaloberen der Jesuiten, die bekanntesten sind. Auch mit anderen großen Heiligen seiner Zeit stand Johannes in Kontakt, so zum Beispiel mit dem heiligen Petrus von Alcantara, dem heiligen Johannes von Ribera, dem heiligen Thomas von Villanueva oder aber mit dem heiligen Ignatius von Loyola, der ihn nur allzu gerne in seinem entstehenden Jesuitenorden gesehen hätte. 30 der besten Schüler von Johannes traten in die Gesellschaft Jesu ein und verbreiteten so die Lehre von Johannes von Avila in anderen Ländern. Auch die heilige Teresa von Avila schätzte Johannes hoch und bat ihn um sein Urteil bezüglich ihrer später berühmt gewordenen Autobiografie, da Johannes in seinen späteren Jahren als einer der wichtigsten spirituellen Lehrer anerkannt war. Aufgrund seiner schwachen Gesundheit zog sich Johannes ab 1554 nach Montilla zurück, wo er die letzten 18 Jahre oft bettlägerig verbrachte, doch keineswegs untätig war. Er blieb auch hier Seelenführer und Beichtvater. Ja, an Feiertagen raffte er sich für den Predigtdienst auf, soweit es ihm noch irgendwie möglich war. Der Großteil seines umfangreichen Briefwerkes ist in dieser stilleren Zeit entstanden. Am 10. Mai 1569 starb Johannes nach schmerzhafter Krankheit in Montilla im Kreis seiner Schüler und Freunde mit dem Ruf Jesus und Maria. Auf seinen Wunsch hin wurde er in der Menschwerdungsbasilika der Jesuiten in Montilla begraben. Seit 1946 ist Johannes Patron des spanischen Weltklerus und wurde 1970 von Papst Paul VI. Heilig gesprochen. Seit einigen Tagen nun zählt Johannes nun auch zu den insgesamt 35 Kirchenlehrern der katholischen Kirche. Bevor wir uns nun seiner Lehre zuwenden, wollen wir das soeben Gehörte mit Musik ein wenig nachklingen lassen. Nachdem wir, liebe Hörerinnen und Hörer, einen Blick auf das Leben des heiligen Johannes von Avila geworfen haben, wollen wir uns nun seiner Lehre zuwenden. Die Lehre des Johannes von Avila ist kein trockenes Lehrgebäude, sondern ganz maßgeblich im Gebet empfangen und gereift. Im Gebet ist es Christus selber, der die Seele belehrt und erleuchtet, wie Johannes immer wieder betont. Und so war Johannes vor allem ein Mann des Gebetes. Christus und seine Erlösungstat am Kreuz, das war für Johannes Zentrum und Antrieb all seines Denkens, Sprechens und Tuns, seiner gesamten priesterlichen Existenz. Johannes wurde nicht müde, diese Liebe Gottes zu betrachten, und so verbrachte er täglich gewöhnlich 2 Stunden am Morgen und 2 Stunden am Abend in der betenden Betrachtung der barmherzigen Liebe Gottes zu den Menschen, die sich besonders im Leiden Christi zeigt. Tief beeindruckt von dieser Liebe Christi zu den Menschen, die noch viel größer ist, als es am Kreuz für alles sichtbar ist, schreibt Johannes. Hätte man Christus, was man ihn für das Heil aller Menschen leiden ließ, für jeden Einzelnen leiden lassen, er hätte es für jeden Einzelnen getan. Und wäre es statt jener 3 Stunden am Kreuze nötig gewesen, bis zum jüngsten Tag zu leiden? Christus hätte Liebe für alles gehabt, wäre es für uns erforderlich gewesen. Es blieb größere Liebe in seinem Herzen verschlossen, als er außen kundgab in seinen Wunden. Christus hatte also noch viel mehr Liebe zu uns, als er uns sogar in seinem Leiden zeigen konnte. In dieser Betrachtung der unendlichen göttlichen Liebe zu uns Menschen schöpfte Johannes Kraft für den liebenden Dienst am Mitmenschen und dort empfing er das Feuer für seine apostolischen Tätigkeiten. Im Gebet trug Johannes aber auch die ihm Anvertrauten vor Gott, im Bewusstsein, wie er in einem Brief schreibt, dass geistliche Kinder durch Tränen und das Gebet gezeugt werden. Jede Predigt bereitete er nicht nur durch sorgfältiges Studium vor, sondern durch mehrstündiges Gebet, das oft die ganze Nacht hindurch währte, wie uns sein Biograf Luis Munoz überliefert. Seelen gewinnt man kniend. Das war Johannes stets bewusst. Gott ist hier derjenige, der handelt. Johannes kann aber nicht nur als Mann des Gebets, sondern auch als Apostel des Gebets bezeichnet werden. Seine Predigten sind ein kontinuierlicher Aufruf zum Gebet, das, so Johannes, für die Seele so wichtig ist wie der Schlaf für den Körper. Und so ist es nur folgerichtig, dass Johannes mit seiner Lehre des Gebets nicht nur Priester oder Menschen im geistlichen Stand ansprach, sondern dass sich viele Menschen jeden Alters und aus allen Ständen unter seiner Führung in eine regelrechte Schule des Gebets begaben. Was lehrt Johannes über das Gebet? Die Ratschläge von Johannes für die Umsetzung des Gebets sind sehr konkret und auf den jeweiligen Adressaten abgestimmt. Gebet ist für Johannes ein inneres Gespräch mit Gott, mit der Einfachheit und dem Vertrauen eines Kindes. Es kommt nicht auf viele Gedanken oder Regeln an. Johannes schreibt: Dieses Geschäft ist mehr Sache des Herzens als des Kopfes, denn Liebe ist das Ziel der Betrachten. Gebet ist nicht eine Art Pflichterübung, sondern ein Geschenk Gottes. Und die Freude darüber soll überwiegen, dass Gott, dieser unendlich hohe Herr, jederzeit bereit ist, uns nicht nur anzuhören, sondern auch Abhilfe für unsere Nöte zu schaffen. Meist empfiehlt Johannes, und zwar auch Familienvätern, sich 2-mal täglich an einen ruhigen Ort zurückzuziehen, um so auch für die Seele Rast zu finden. Morgens möge man die Passion Christi betrachten, abends eine Betrachtung zur Selbsterkenntnis anstellen. Hierfür rät Johannes zunächst, sich in die geeignete Sammlung zu versetzen, wobei die mediative Lektüre eines geistlichen Buches helfen kann. Wenn nun das Herz gesammelt ist, schlägt Johannes in seinem Werk Audifilia Folgendes vor. Dann versenke dich in das Tiefste deines Herzens und denke, du stehst vor Jesus Christus und es gebe sonst nichts als ihn und dich. Es wird dir recht behilflich sein, wenn du die Tugenden betrachtest, welche Christus bei seinem Leiden übte, denn er muss ein Spiegel für deine Seele sein, statt jenes Spiegels, den verheiratete Frauen haben, um ihren Männern zu gefallen. Betrachte seine Sanftmut, seine Liebe, seine unbesiegbare Geduld, sein tiefes Schweigen. Und es werden dir deine Mängel und Fehler erscheinen, so verborgen sie auch sein mögen. Doch auch deine Tugenden werden dir im Vergleich zu den seinigen als Mängel vorkommen. Indes werde nicht mutlos, sondern erscheine mit ihnen vor dem Herrn, wie es das Kindlein tut, das seiner Mutter den Dorn zeigt, den es sich in die Hand gestochen, und seine Mutter mit Tränen bittet, sie möge ihm denselben herausziehen. Und so wird der Herr mit dir verfahren. Denn gleich wie er dein Spiegel ist, der dir deine Fehler zeigt, so ist er durch sein Beispiel ein wahres Heilmittel für dieselben. Hier scheinen die beiden Pole auf, die bei Johannes von Avila so zentral sind und nie voneinander losgelöst erscheinen. Zum einen die Erkenntnis der eigenen Schwäche und Erbärmlichkeit. Zum anderen aber das Wissen um die göttliche Barmherzigkeit und Liebe. Im Gebet nun und vor allem beim Empfang der Eucharistie sollen dem Menschen genau diese beiden Punkte zum Bewusstsein kommen. Das eigene geringe Nichts vor der unendlichen Liebe Gottes. Johannes bleibt aber nicht bei dieser bloßen Erkenntnis stehen, sondern fordert den Menschen auf, sich dann dieser göttlichen Liebe auszusetzen und anzuvertrauen, was er gerne in das Bild der Heilung eines Kranken kleidet. Bewegend sind die vielen Stellen, in denen er den Sündern versichert, dass Gott sich danach sehnt, sie im Krankenhaus seiner Barmherzigkeit gesund zu pflegen und ihre seelischen Wunden zu heilen. In einer Predigt über die Eucharistie findet sich folgende schöne Stelle. Lasst uns die Heilung unserer Krankheit anfangen, im Vertrauen auf einen so guten Arzt, der uns umsonst heilt, umsonst Heilmittel gibt. Umsonst sage ich in Rücksicht auf uns, denn Christus hat es das Leben gekostet, unser Arzt zu werden, unsere Arznei, unser Erlösepreis. Und er heilt nicht bloß umsonst, nicht bloß unentgeltlich, sondern bezahlt sogar recht gut denjenigen, der sich seiner ärztlichen Behandlung anvertrauen will. Und er ist ein so zuverlässiger Arzt, dass kein Kranker, der sich nach seinen Vorschriften behandeln ließ, nicht gesund werden würde. Was von uns verlangt wird, besteht darin, dass wir gesund werden wollen und uns ernsthaft mit unserer Heilung beschäftigen. Und wenn wir auch nicht sofort gesund werden, darum nicht den Mut verlieren. Der Herr liebt uns so sehr, dass er nicht müde wird, sich unser ganzes Leben hindurch mit der Heilung unserer Krankheit zu beschäftigen. Und er sagt nicht, weil ihr nicht sofort gesund werdet und auch nicht so mitwirkt, wie ihr könntet, so will ich nicht meine Zeit verlieren und mir nicht um eure Heilung vergebliche Mühe geben. Dieser himmlische Arzt ist überaus geduldig. Und wenn ihr seht, ihr werdet etwas besser, so wird er hoffen, ihr werdet noch besser werden. Und er nimmt große Rücksicht auf unsere Schwachheit, um nicht von unserer Heilung abzulassen, auch wenn er uns beim Ertragen der für unsere Heilung erforderlichen Umstände nicht so sorgsam sieht, als es billig und recht wäre. Aber dieses geringe Verlangen, welches wir nach unserer Heilung haben, und diese Sorgfalt, möchte sie auch sein wie die Kraft eines zerbrochenen Rohres und wie die Wärme einer erloschenen Kerze. Sie bewegt den Arzt, uns zu ertragen, auf uns zu warten, uns zu bessern. Gott sehnt sich also danach, dem Menschen Gutes zu erweisen. Johannes betont dies immer wieder und er wurde nicht zuletzt aus diesem Grund immer wieder als Doktor der göttlichen Liebe bezeichnet. Und er ist in der Tat ein großer Künder der Barmherzigkeit Gottes. Und damit in gewisser Weise ein Vorreiter der heiligen Schwester Faustina Kowalska oder aber der heiligen Therese von Lisieux. Aber kehren wir nochmals zum Gebet zurück. Ergänzt werden diese beiden Pole des Gebets, also die Erkenntnis der eigenen Schwäche einerseits und die unendliche Barmherzigkeit Gottes andererseits, bei Johannes durch ein drittes. Gebet muss sich immer auch in der konkreten Tat auswirken, in der Liebe zum Nächsten. In der Betrachtung der Liebe Gottes, der uns so unendlich liebt, und zwar nicht, weil wir gut sind, sondern weil er, Gott, gut ist. In dieser Betrachtung finden wir Kraft, den Nächsten zu lieben. Und dies nicht, weil diese gut sind, nett oder freundlich, sondern weil wir in der Nächstenliebe die selbstlose Liebe Gottes nachahmen dürfen. Um diese Liebe ausüben zu können, empfiehlt Johannes von Avila den Empfang der Heiligen Kommunion. Er schreibt: Wenn sich jemand findet, dem diese Gabe der Liebe mangelt und sie zu erlangen verlangt und mich fragt, was er dazu tun solle, so weiß ich kein besseres Mittel als dieses, dass er beichte und zum Altar hintrete, wo das Feuer Gottes ist, das vom Himmel gekommen, und dass er jenen heiligsten Leib empfange, den, weil er mit der Gottheit vereint war, der heilige Johannes Damaszenus eine glühende Kohle nennt. Und jene, die das Feuer in ihr Herz nehmen, werden seiner Wärme teilhaftig werden und ihn nachahmen, welcher aus Liebe für sie gestorben ist. Lassen wir nun diese Worte ein wenig mit der Musik nachwirken. Nachdem wir uns bisher mit dem Gebet bei Johannes von Avila beschäftigt haben, wollen wir uns noch kurz einem anderen Punkt zuwenden. Johannes verband das ständige Gebet mit der apostolischen Tätigkeit. So sagte Benedikt XVI. In seiner Predigt am 7.10.2012. Sicherlich ist es kein Zufall, dass Johannes von Avila während der Eröffnungsmesse der Bischofssynode zur Neuevangelisierung zum Kirchenlehrer erhoben wurde. Johannes, der schon seit seines Lebens der Apostel Andalusiens genannt wurde, kann uns nicht nur für unser Gebet, sondern auch für unseren apostolischen Eifer ein Vorbild sein und vielleicht auch für das angebrochene Jahr des Glaubens wertvolle Anstöße geben. Papst Benedikt stellt in seiner Meditation bei der Eröffnung der Synode am 8.10.2012 die Vorgehensweise der Evangelisierung folgendermaßen vor. Er sagt: Der Glaube muss in uns zur Flamme der Liebe werden, zur Flamme, die wirklich mein Dasein in Brand setzt, zur großen Leidenschaft meines Daseins wird und so auch die Nächsten entflammt. In Johannes von Avila brannte das Herz wirklich ganz für Gott. Gott war die große Leidenschaft seines Lebens und diese Liebe entflammte wahrlich viele seiner Mitmenschen. Er selber sagt dazu: Ich bin überzeugt, dass es in diesem Leben kein Glück gibt, das vergleichbar wäre mit demjenigen, Seelen zu gewinnen, zu sehen, wie sie zu ihrem Herrn, dem sie ja gehören, zurückkehren. Aus seiner Liebe zu Gott entsprang seine Liebe zur Kirche und seine Sehnsucht, diese erneuert zu sehen. Hellsichtig erkannte Johannes die Missstände und Nöte der Zeit und er scheute sich nicht, diese in aller Klarheit zu benennen, nicht aber ohne Lösungen zu präsentieren und vor allem selber Hand anzulegen. Das Besondere an Johannes war, dass er fähig war, sein umfassendes Wissen in schlichte und überzeugende Worte zu fassen. Johannes hatte durch sein herausragendes theologisches Wissen den Titel des Maestro, des Lehrers, erhalten. Doch lehrte er nie als Professor an einer Universität, sondern in seinen Predigten, seinen Schriften und vor allem durch sein Leben. Johannes war überzeugt, dass alle Christen zur Heiligkeit berufen sind, und so förderte er alle Berufungen, Laien, Gottgeweihte und Priester. Allen wies er dem ihrem Stand gemäßen Weg zur Heiligkeit. Vor allem riet er dabei, sich an erster Stelle mit der Heiligen Schrift zu beschäftigen. Großes Anliegen war ihm auch die religiöse Unterweisung der Laien. Er sagt, Sogar viele ältere Leute, so klagt Johannes, kennen die Gebete der Kirche nicht, noch können sie sich bekreuzigen. Einen Katechismus für die gesamte Christenheit zu entwickeln, in denen auch Hilfestellungen für die Katecheten enthalten sein sollten, das war beispielsweise ein Vorschlag von Johannes, den er sogar an das Konzil von Trient richtete. Er selber entwarf einen Katechismus für die Kinder, den man auch singen konnte, sodass die Katechismussprüche bald schon auf der Straße zu hören waren und die so belehrten Kinder zu Aposteln der anderen wurden. Für die einfache Bevölkerung schrieb er einen Katechismus in der Landessprache, für die Gebildeteren einen weiteren, ausführlicheren auf Latein. Vor allem sollte die Unterweisung nicht nur eine bloße Lehre bleiben, sondern in den Alltag, im gelebten Christsein ihren Ausdruck finden, besonders durch den Empfang der Sakramente. Doch wenn sich bei Johannes ein besonderes Interesse zeigte, dann in der spirituellen Erneuerung des Klerus, nach dem Vorbild Christi, des guten Hirten, der das Leben für seine Schafe gibt. Wenn der Hirt heilig ist, dann wird auch die Herde nachfolgen. So lautete die Überzeugung von Johannes. Aufschlussreich sind diesbezüglich seine zwei Denkschriften für das Konzil von Trient, bei dem er aus gesundheitlichen Gründen selber nicht mehr teilnehmen konnte. Die beiden Schriften, die Johannes auf Bitten des einflussreichen Konzilsteilnehmers und Erzbischofs von Granada, Pedro Guerrero, für das Konzil verfasste und die auch maßgeblich beachtet worden sind, handeln vor allem auch von der Verbesserung der Ausbildung des Klerus. Gebet und Studium sah Johannes hierbei als die beiden Grundpfeiler der Erneuerung des Klerus an. Und in der Tat wirkten sich seine Vorschläge für die gesamte Kirche bald sehr segensreich aus. Liebe Hörerinnen und Hörer, Johannes von Avila war einer der Heiligen, der Glaube und Wissenschaft, Weisheit und Einfachheit, apostolischen Eifer und Hingabe an Gott in seinem Leben zu vereinen wusste. Um das Wort des Evangeliums auf Fruchtweise zu verkünden, braucht es zuallererst eine tiefgehende Gotteserfahrung. So schreibt Benedikt XVI. In seinem apostolischen Schreiben Ubicumque et Semper vom 21.09.2010. Und genau das ist es, wozu uns der neue Kirchenlehrer einlädt. Sich im Gebet vom Feuer der Liebe Gottes entzünden lassen, um dann unsere Mitmenschen zu entflammen. Bitten wir abschließend den neuen Kirchenlehrer Johannes von Avila, dass er uns hilft, unsere Herzen durch eine vertiefte Begegnung mit Christus zu erneuern, damit auch wir in diesem Jahr des Glaubens für die Fantasie des Heiligen Geistes offen sind und Zeugnis von der Schönheit des Glaubens geben können. Schließen wir mit einem Gebet dieses Doktors der Liebe Gottes zur Mutter Gottes. Und erbitten wir ihren Beistand und ihre Fürbitte, damit wir in unserer Liebe erstarken und in unserem Glauben gestärkt werden mögen. Auf dich, o Maria, dürfen wir Kinder blicken, jung und alt, groß und klein, Verheiratete und Unverheiratete. Es gibt keine Tugend, die du nicht lehrst, keine Not, worin du nicht Trost und Mut und Kraft erfließt. Denn du bist die Heiligste der Heiligen. Du bist zu unserer Fürsprecherin bei Gott bestimmt. Deinen Händen vertrauen wir unsere Wunden an, damit du sie heilen mögest. Bist du doch die Krankenschwester im Krankenhaus der Barmherzigkeit Gottes, wo jene Wunden, die wir haben, geheilt werden.